Also ideal für mich wäre, dass weniger Menschen mit geringem Einkommen auf mich zukommen und sagen, ich finde keine Wohnung oder keine bezahlbare Wohnung und dass dieser Zustand sich verbessert, weil das erreicht mich natürlich auch immer wieder und das ist ja nur Ausdruck des engen Wohnungsmarktes in Hamburg.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg, Stadt neu bauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und in unserem Podcast geht es um aktuelle Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Heute sprechen wir mit einem Experten, der sich intensiv mit den dringenden Fragen des bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraums in Hamburg auseinandersetzt. Wie können wir bezahlbaren Wohnraum schaffen, der gleichzeitig nachhaltig ist? Wie gelingt eine sozial ausgewogene Stadtentwicklung? Und welche Maßnahmen sind erforderlich, um die Bautätigkeit auch für Bedürftige zu steigern? Unser Gesprächspartner, Herr Andreas Breitner, ist seit über einem Jahrzehnt Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen in Klammern VNW. In dieser Funktion vertritt er rund 300 Wohnungsunternehmen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Darunter befinden sich viele Genossenschaften und sozial orientierte Träger, die insgesamt über 1 Million Menschen mit Wohnraum versorgen. Zuvor bekleidete Herr Breitner unter anderem das Amt des Innenministers von Schleswig-Holstein. Heute setzt er sich unermüdlich für bezahlbares und qualitativ hochwertiges Wohnen ein. Mit ihm diskutieren wir über innovative Standards, realistische Herausforderungen, genossenschaftliche Stärken einer intelligenten Zusammenarbeit, zum Beispiel mit uns, der IBA Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Breitner.
Hallo, Frau de Buhr.
Wohnen bedeutet ja nicht nur ein physisches Dach über dem Kopf zu haben, sondern es hat auch immer eine soziale Komponente. Was bedeutet für Sie persönlich, zu Hause zu sein?
Oh ja, Wohlfühlen natürlich zuallererst, irgendwie Heimat, ein positives Umfeld, Erholung, Regeneration, faul sein, Füße hochlegen, in den Garten gucken, Blumen betrachten.
Das hört sich schon alles super gut an. Der VNW ist die Stimme der Wohnungswirtschaft im Norden. Was treibt Sie eigentlich persönlich an, sich so intensiv für das Thema bezahlbares und nachhaltiges Wohnen zu engagieren?
Naja, Sie wissen, wen ich vertrete. Die Unternehmen sind Bestandshalter, die spekulieren nicht mit Grundstücken, sondern die bebauen sie, die hegen und pflegen auch ihre Bestände, die garantieren das bezahlbare Wohnen im Norden und das ist für mich Motiv genug, mich für die zu engagieren. Das ist, finde ich, sehr befriedigend, weil es ja auch eine ja irgendwie werteabhängige Agenda ist. Das finde ich gut. Ich glaube, ich könnte auch vielleicht für jemand anders arbeiten, aber möchte es gar nicht. Bin ganz dankbar dafür, dass ich das jetzt tun darf und kriege immer einen kleinen Schreck, wenn Sie, wie gerade zu Recht ja und richtig gesagt haben, seit über einem Jahrzehnt, also das finde ich schon den Hammer. Mein Vorgänger hat es 19 Jahre gemacht und als ich das hörte, habe ich gedacht, ich habe es ihm nicht gesagt, aber 19 Jahre niemals, also bitte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja und dann laufen die Jahre auf einmal.
Ja, der VNW, die Wohnungswirtschaft Norddeutschland, können Sie für unsere Zuhörenden nochmal den Verband näher vorstellen und erläutern, was genau macht der Verband, welche Mitglieder hat der Verband, wofür steht der Verband? Sie haben das schon ein bisschen angedeutet, aber bitte nochmal kurz zusammengefasst, damit alle wissen, worüber wir reden.
Ja, der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen wurde 1900 gegründet und in der Natur der Sache liegt, dass es vorher schon Wohnungsunternehmen gab, die nämlich irgendwann für sich den Bedarf erkannt haben, einen Verband zu gründen. Unser ältestes Mitglied ist der Flensburger Arbeiterbauverein und eine sehr alte Genossenschaft, sogar die älteste Deutschlands, sind die Schiffszimmerer aus Hamburg. Die kamen allerdings etwas später zu uns als der Flensburger Arbeiterbauverein. So, wir haben jetzt inzwischen 460 Mitgliedsunternehmen, aber rund 300, die tatsächlich bauen und auch Wohnungen in ihrem Eigentum haben. Der Rest sind Partnerunternehmen, Dienstleister, die uns unterstützen. Wir vertreten die Bestandshalter und da die kleinen und großen, die Genossenschaften und Kommunalen, die aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Norden oder aus dem Süden des Nordens. Also eine sehr bunte Mischung. Wir haben 78 Mitarbeiter am Standort in Hamburg-Langenhorn, aber auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Schwerin und in Kiel. Die Hälfte der Mitarbeiter sind Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, weil wir Buchprüfungsverband sind für unsere Genossenschaften. Warum sind die bei uns Mitglied? Unter anderem wegen dieser Buchprüfung. Und die sind gesetzlich gezwungen, sich einem Buchprüfungsverband anzuschließen. Das müssen nicht zwingend wir sein, das können auch andere sein. Aber in der Wohnungswirtschaft im Norden sind zu 99,9% wir dann deren verbandliche Heimat. Und wir setzen uns ein für die Interessen dieser Mitgliedsunternehmen und das fällt uns relativ leicht, weil es gute Werte sind, die sie vertreten. Bezahlbares Wohnen, das brauchen wir überall und immer. Und das ist so deren Kerngeschäft.
Mhm. Wohnungsbau findet ja immer im Kontext von Stadtentwicklung statt. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind schon lange dabei in diesem Job. Hat sich im Laufe Ihrer Karriere die Sicht auf Stadtentwicklung eigentlich verändert?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin ja Quereinsteiger, Sie haben es ja erwähnt, in diesem Beruf jetzt. War vorher für Wohnungsbau zuständig, aber es waren mehrere Zuständigkeiten, die ich hatte und da war Wohnungsbau eine von vielen, also eine Art Bauchladen. Und deshalb kann ich jetzt sagen, naja, jetzt bin ich 10 Jahre natürlich viel stärker mit der Wohnung befasst, mit den 4 Wänden, aber eben auch mit dem Drumherum und auch, ja, was eine fehlentwickelte Stadtentwicklung am Ende auch an Negativen produzieren kann. Also ich habe inzwischen mehr als früher verstanden, dass eine Wohnung mehr als 4 Wände ist und dass es auch eines lebens- und liebenswerten Umfeldes bedarf, damit diese Wohnung wirklich ihre positive Wirkung entfaltet.
Also ein gutes Quartier braucht eine Wohnung.
Genau, finde ich. Und gute Quartiere, das ist doch auch ein schönes Ziel.
Ja, das ist ja auch unsere Kernkompetenz der IBA Hamburg. Bleiben wir nochmal beim Bauen und werfen einen Blick auf ein aktuelles Thema in Hamburg und zwar den aktuellen Hamburg-Standard. Dieser wurde ja gerade gemeinsam mit vielen Akteuren aus Stadt, Verwaltung, Wohnungswirtschaft als freiwilliger Standard für kostenreduzierten Wohnungsbau weiterentwickelt. Können Sie unseren Zuhörenden einmal erklären, also die haben noch nie von diesem Thema gehört, was es damit auf sich hat? Sie waren ja selbst dabei.
Ja, es ist der konzertierte Versuch, ein Thema in den Fokus zu nehmen, was uns im Moment am stärksten im Prinzip belastet und was die Baukonjunktur auch sehr in Mitleidenschaft bringt, das ist das Thema Baukosten. So, was können wir bei den Baukosten machen? Welche Ansatzpunkte haben wir? Wie kommen wir runter von den Baukosten? Früher hatte ich gesagt, die Baukosten gehen durch die Decke. Heute kann man sagen, sie gehen bis zum Himmel. Und was kann man tun? Und da bin ich der Senatorin Karin Pein sehr dankbar, dass sie für sich überlegt hat, wie kann es uns gelingen, Baukosten von 18 bis 20 Euro pro Quadratmeter Entstehungskosten zu senken und zwar erheblich zu senken. Und dazu gab es eine konzertierte Aktion, kann man sagen, also alle Beteiligten, Architekten, Ingenieure, Bauherren, bauausführende Firmen wurden quasi in verschiedenen Workshops zusammengeführt, alles koordiniert von der Stadtentwicklungsbehörde und das auf verschiedenen Ebenen, also Baugenehmigungsverfahren, der ganze Planungsbereich und die eigentlichen Entstehungskosten. Das wurde alles durchleuchtet, analysiert und dann in ja konkrete Maßnahmenpakete getan. Und eine Sache, die da noch stark in den Fokus gerät, ist eben, dass man von Anfang an so eine Kostensensibilität braucht in allen Bereichen von allen Beteiligten. Und das wurde umfangreich dann erarbeitet und liegt jetzt inzwischen vor. Ja, und ich freue mich über die Ergebnisse. Es gibt von uns nach wie vor auch an der einen oder anderen Stelle ein paar Fragezeichen, aber der Prozess ist ja noch nicht abgeschlossen. Wir sind weiter da stark im Dialog. Ich persönlich war gar nicht so stark beteiligt, musste ich aber auch gar nicht sein, sondern unsere Mitgliedsunternehmen waren stark beteiligt, auch unser Bundesverband sogar. Also die Beteiligungsquote durch den VNW war hoch, aber das ist ja auch ein Prozess gewesen, an dem uns sehr viel liegt. Also wir wollten den positiv mitgestalten. Und ich finde, mich hat besonders gefreut, dass eben ja so viele andere Beteiligte auch dabei waren. Also nicht nur wir, sondern der BSW, der IVD, die Grundeigentümer, aber eben auch Architekten und Ingenieure, also irgendwie alle, die am Bau dabei sind. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Jetzt muss man sehen, dass das auch wirklich in konkrete ja, Bauprojekte transformiert wird, das Ergebnis. Und ich habe auch eine hohe nationale Nachfrage danach. Also überall fragt man jetzt nach dem Hamburg-Standard, mich natürlich auch seitens meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern oder auch des Bundes. Und Frau Pein, die kommt ja schon gar nicht mehr zu irgendwas anderem, als nur noch auf Tournee zu gehen und zu gucken, dass sie das alles schön unter die Leute bringt. Und ich glaube, das hilft uns in Deutschland.
Genau, also Sie haben das gesagt, der Hamburg-Standard ist eine gemeinsame Initiative der Baubeteiligten. Es geht einmal darum, Baukosten zu senken. Es geht darum, Prozesse zu beschleunigen, Bauprozesse zu beschleunigen und es geht darum, Genehmigungsverfahren schneller zu machen. Das sind die drei Säulen, in denen der Hamburg-Standard neue Maßnahmen ansetzt und versucht, den ganzen Wohnungsbau wieder anzukurbeln. Die Maßnahmen sind erarbeitet. Es gibt jetzt Modellprojekte. Das Wilhelmsburger Rathausviertel, ein IBA-Projekt der IBA Hamburg, ist Modellquartier. Glauben Sie, dass Ihre VNW-Mitgliedsunternehmen diese Chance jetzt ergreifen und sich aktiv an der Konzeptausschreibung beteiligen?
Also das hoffe ich sehr. Ich würde mich drüber freuen. Ich kann die nicht zum Jagen tragen, sondern die müssen sich jetzt erstmal selber damit beschäftigen.
Aber ist das nicht Ihre Aufgabe, die zum Jagen zu tragen?
Ja, also ich kommuniziere das ja auch entsprechend. Aber wissen Sie, ich habe jetzt so viel Erfahrung darin gesammelt, denen irgendwelche Vorgaben zu machen, erfolglose Vorgaben. Die haben ihre eigene unternehmerischen Entscheidung. Mir zuliebe macht da niemand was, sondern das muss sich rechnen. Deshalb bin ich trotzdem, obwohl ich das weiß, guten Mutes, dass unsere Unternehmen sich beteiligen, weil ich frage mich natürlich, wer soll es sonst machen. Deshalb will ich die da auch unterstützen, informieren. Wir rollen im Moment die Erkenntnisse des Hamburg-Standards in unserer Mitgliedschaft aus, gemeinsam mit der Senatorin. Also keine Woche, ohne dass ich irgendwie eine Terminanfrage an sie habe, ob sie nicht nochmal und kann sie nicht nochmal, weil sie das natürlich am besten vertreten kann, weil es am authentischsten ist, wenn es von ihr kommt und auch noch eine höhere Wirkung erzielt. Also darin sehen wir unsere Aufgabe, zu informieren, und ich glaube, dass unsere Unternehmen da auch aktiv werden. Jetzt gibt es die ersten Ausschreibungen, wenn ich das richtig gesehen habe, und jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Ich bin ganz guten Mutes, dass das gelingt, aber am Ende beschweren sich nicht bei mir, sondern es sind tatsächlich unternehmerische Entscheidungen. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle.
Naja, aber der Hamburg-Standard wurde ja gerade entwickelt, um die unternehmerischen Entscheidungen positiv zu beeinflussen. Also der Senat und die Stadt haben eigentlich den Weg geebnet, und jetzt müssten eigentlich auch die Wohnungsunternehmen sehen und sagen oder nochmal neu rechnen und sagen, so, jetzt legen wir mal los. Also wir haben uns auf den Weg gemacht. Es gibt jetzt Modellprojekte, jeder Bezirk kann ein Modellprojekt melden und es wird ausgesucht. Also ich denke mal, die Chancen sind gut und wir freuen uns eigentlich auch darum, über diese Rolle als städtischer Projektentwickler diese Rolle spielen zu dürfen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, wir sind ja über Hamburg, wir haben große Stadtentwicklungsgebiete, gibt es aus Ihrer Sicht noch Themen, die von Seiten der über Hamburg konstruktiv bearbeitet werden können, damit Ihre Mitgliedsunternehmen bei uns investieren und bauen?
Also wir, glaube ich, kooperieren ja sehr eng zusammen, und wir haben ja irgendwie viele unserer üblichen Verdächtigen, mit denen sie sowieso in den Stadtteilen, in denen sie aktiv sind, auch eng zusammenarbeiten. Und da kann ich mir jetzt gar keine bessere Kooperation vorstellen, ehrlich gesagt. Ich stecke operativ jetzt nicht in jedem Projekt. Ich höre immer hier mal links was und rechts was und vorne und hinten und bin dann immer ganz dankbar für so Partner wie die IBA und andere. Klar haben wir immer Schwierigkeiten mit Anforderungen, die an unsere Bauprojekte gestellt werden, wenn sie, sag mal, die haben ja Preisschilder, und diese Preisschilder führen eben am Ende für unsere Mitgliedsunternehmen nachher in der Vermietung einfach zu höheren Mieten. Und das ist ja dieses ständige Thema, das haben wir aber ehrlich gesagt eher mit Ihren Kollegen in der Hafen City als mit Ihnen. Mhm. Und das ist das, was mir immer wieder gespiegelt wird, weil ich bin dann ja oft bei Richtfesten, bei Grundsteinlegungen, so wie Sie auch, und bei Fertigstellungen, und alle sind immer ganz zufrieden. Aber wenn man dann hört, ja, was dann, dass wir dann manchmal in Tiefgaragen sitzen, wo ich mich frage, ja, das kostet natürlich auch alles wahnsinnig viel Geld, ne? Und ich frage mich bei der einen oder anderen Anforderung, da kann ich jetzt aber nicht speziell die IBA irgendwie ins Visier nehmen, ob das erforderlich ist, und würde mir manchmal wünschen, da können wir ja noch drüber sprechen, dass diese, gerade dieses Bündnis für das Wohnen und auch der Hamburg-Standard, dass das so eine, ja, was soll ich sagen, wirklich so eine gemeinsame Kultur ist, also irgendwie so ein gemeinsamer Wert oder eine gemeinsame Überschrift über allem. Und da habe ich manchmal meine Zweifel, dass das wirklich der Fall ist, wenn man mit dem einzelnen Bauprojekt vor dem hohen Altar des Bauprüfungsbeamten ist. Da würde ich mir manchmal, oder würde ich mir wünschen, dass das, was wir jetzt gerade besprechen, auch so ein bisschen Aufbruch, dieser Podcast, es fängt ja auch schon so an, dass das so ein bisschen Aufbruch ist, Hamburg-Standard, wir haben da was Neues, wir gehen die Probleme an, wir kommen raus aus dieser allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Jammertal, in dem wir uns vielleicht befinden, und dass das nicht wieder verloren geht, wenn man mit dem konkreten Bauprojekt unterwegs ist, das würde ich mir wünschen.
Ja, ich glaube auch, dass das die größte Herausforderung ist. Wenn man jetzt den Hamburg-Standard ausrollt und wegkommt von den Modellprojekten in so ein Regelverfahren, dass nicht alle wieder zurückfallen in ihre alten Rollen, Muster und Gewohnheiten, sondern dieser Aufbruch, den ja auch alle zusammen geleistet haben, auch bewahrt bleibt und alle sich nicht verlieren wieder in alten Prozessen. Wenn wir nochmal sagen, letzte Frage zum Hamburg-Standard. Baukosten, Prozesse, Genehmigungen, welche der Säulen halten Sie denn für herausfordernd? Wo glauben Sie, sitzt das größte Potenzial?
Ich glaube, bei den Baukosten, auch diese ganze Diskussion mit den DIN-Normen, also die DIN-Ausschüsse und überhaupt die DIN ist ja auf einmal seit einem halben Jahr in den Fokus geraten und auch in unserem Bundesverband diskutieren wir jetzt darüber, wer geht für uns in welche DIN-Ausschüsse und wie können wir das alles irgendwie beeinflussen. Das ist ja eine neue Qualität in der Diskussion, hatten wir so früher nicht, also ist mir zumindest nie aufgefallen. Die haben ihre Arbeit gemacht, aber wir sind da höflich distanziert. Haben wir über den Zaun geguckt und jetzt auf einmal versuchen wir damit aufs Feld zu springen. Und das finde ich auch richtig gut. Also ich glaube, in dem ganzen Thema Baukosten, wie bauen wir in Deutschland zukünftig, wo können wir maßvolle Veränderungen vornehmen, welche Standards sind wirklich erforderlich, welche nicht. Ja, der Bürgermeister läuft, wenn er zum Hamburg-Standard diskutiert, ja immer mit dem Beispiel des Trittschutzes auf Balkonen.
Ja. Kenne ich auch schon.
Ich weiß gar nicht, ob das stimmt und ob es das überhaupt gab, aber ist ja egal, klingt schon mal irgendwie
sehr
gut.
Sehr plakativ.
Und ja, aber ich weiß nicht, ob es in der Prüfung stand, halt müssen wir beide ja direkt mal gucken, ob wir wirklich in der Vergangenheit Trittschutz auf den Balkonen verlangt haben. Aber unabhängig davon geht es ja in die richtige Richtung. Und ich finde, wenn man da weiter drüber nachdenkt und rumkaut, dann kommt das zu guten Ergebnissen. Alle beiden anderen Ebenen finde ich genauso wichtig, aber aus diplomatischen Gründen bleibe ich jetzt lieber bei dem.
Baukosten.
Ja.
Ja, gut, ich auch. Wechseln wir mal das Thema. Und zwar müssen wir ja, um bauen zu können, überhaupt erstmal Grundstücke erwerben in Hamburg. Ne? Man baut ja nicht irgendwo, sondern auf Hamburger Grundstücken. Und wie Sie wissen, werden diese in Hamburg ja nur noch im Erbbaurecht vergeben. Und immer wieder hört man von einer gewissen Skepsis der Wohnungsbaugenossenschaften gegenüber dem Erbbaurecht. Woher kommt eigentlich diese Zurückhaltung und welche Lösungen sehen Sie, um hier diese Blockaden zu überwinden?
Ja, da muss ich erstmal ganz tief Luft holen. Also Erbbaurecht ist bei unserem Mitgliedsunternehmen beliebt wie Fußpilz.
Ach so.
Woran? Sie dachten, Sie haben sich verhört, aber ich habe es tatsächlich so gesagt. Also Sie sind ja mit Erbbaurecht entstanden, also quasi aus dem Erbbaurecht. Die unsere Mitgliedsunternehmen vor 80, vor 90, vor 100 Jahren, die hatten für die Unterbringung der Armen und Ärmsten, hatten sie selber gar kein Kapital, sind ja von Armen und Ärmsten quasi selbst gegründet worden und haben dann über das Erbbaurecht mit wenig Kapital haben sie Grundstücke bekommen. Also insofern haben wir ja eine gute Erfahrung und eigentlich ist es ja in unserer DNA sogar. Deshalb sind wir, glaube ich, auch relativ unverdächtig, das aus irgendwelchen ideologischen Gründen einfach beiseite zu packen und zu sagen, das ist nicht unser. Das tun wir nicht, sondern wir beschäftigen uns seit 80 oder 90 Jahren mit dem Thema Erbbaurecht. Erleben aber auch gerade seit 4, 5 Jahren eine intensivste Diskussion und Zusammenarbeit und einen anstrengenden Dialog mit der Stadt Hamburg zu auslaufenden Erbbaurechtsverträgen. Die sind 60 Jahre alt, 50 Jahre alt und Sie wissen ja, dass man, sagen wir mal, 20 Jahre bevor die auslaufen, muss man sich genau überlegen, wie geht's eigentlich weiter und dann kommen auch die Banken und sagen, wie geht's eigentlich weiter. Also man muss sich langsam dann anfangen, Gedanken zu machen, ob man zum Beispiel noch investiert in diese Gebäude, wenn man vielleicht beabsichtigt, aus welchen Gründen auch immer, sie nicht weiter zu vermieten oder sie abzugeben, die Grundstücke, weil rein rechtlich läuft das Erbbaurecht aus und das kann man durch eine Verlängerung damit auch in die Zukunft führen oder man gibt das Grundstück mit dem Gebäude zurück und wird dafür entschädigt. Und an diesem Punkt waren in 24 Fällen unsere Mitgliedsunternehmen vor 4, 5 Jahren. Und dann haben wir angefangen, den Dialog zu führen mit dem Senat. Warum mussten wir überhaupt darüber reden? Weil eine Verlängerung eines Erbbaurechtsvertrages ist ein neuer Erbbaurechtsvertrag und dann gelten andere Konditionen, die Bodenrichtwerte spielen eine Rolle. Und zu was führte das? Wir haben auf einmal festgestellt, dass bei diesen 24 Fällen, ich nehme jetzt ein Beispiel eines kirchlichen Wohnungsunternehmens aus Winterhude, die dort ein Objekt hatten, das hätte der Abschluss des neuen Erbbaurechtsvertrags hätte Mietsteigerung von 7,50 Euro pro Quadratmeter netto kalt auf 14,80 Euro nach sich gezogen. Also sozialpolitisch völlig inakzeptabel. Für die Mieterinnen und Mieter sind es in dem Fall, weil es keine Genossenschaft ist, auch völlig inakzeptabel. Für die Stadt am Ende auch inakzeptabel. Wir haben Workshops gehabt mit dem Finanzsenator selber. Der hat 4 Stunden sich Zeit genommen. Alle Unternehmer sind gekommen, die diese 24 auslaufenden Erbbaurechte vertreten. Und wir haben 3 Jahre darüber diskutiert, um irgendwie hinzubekommen, dass wir eine für alle Seiten vernünftige Lösung finden. Und ganz am Ende, nach 3 Jahren, haben wir es jetzt einigermaßen geschafft. Aber im Zuge des Prozesses hat jeder, aber auch jeder unserer Mitgliedsunternehmen, auch die Nichtbeteiligten, jede Lust auf Erbbaurecht verloren. Der Finanzsenator hat auch bezweifelt, und jetzt kommen wir noch zu den fachlichen Argumenten, die dagegen sprechen, dass Erbbaurechtsverträge schlechtere Konditionen nach sich ziehen. Tun sie aber. Kaufen ist, wenn man viel Fremdkapital braucht, deutlich besser als Pachten. Ich habe mit ihm persönlich eine Runde mit dem Hamburger Bankenverein und der Sparkasse Hamburg gehabt, wo auch die Vertreter der Kreditinstitute ihm erklärt haben, was ich schon wusste, dass Erbbaurecht schlechtere Konditionen nach sich zieht. Das hat zumindest diesen Haken, konnten wir dann machen. So, und jetzt kommt's, wenn Sie die Stadt fragen, auch die Bürgerschaft, warum wollt ihr denn nur verpachten und nicht verkaufen? Dann steht da ja hinter Misstrauen. Und zwar die Fragestellung, wir wissen ja nicht, was ihr mit den Grundstücken machen wollt nach 60 oder 70 Jahren. Und wir wollen die Hand drauf haben, sie dann vielleicht zurückzunehmen. Und sagen Sie das mal den Schiffszimmerern, denen Sonntagsreden, ja, bei jedem Jubiläum, die stehen in Kürze vor, 150 Jahre Schiffszimmerergenossenschaft in Hamburg, da wird der erste Bürgermeister vermutlich Ihnen sagen, was für einen großartigen Beitrag Sie über 150 Jahre kontinuierlich für das bezahlbare Wohnen in Hamburg geleistet haben. Und am Montag, wenn die ein Grundstück kaufen wollen, wird ihnen gesagt, nee, kaufen dürft ihr nicht, ihr müsst das pachten. So schlichtweg, die wollen das nicht. Die Hamburger Genossenschaften sind sich da sehr einig und nicht irgendwie aus einer Laune heraus oder so, sondern nach Analyse aller Rahmenbedingungen kommen die zum Ergebnis, nee, wir wollen nicht pachten, dann kaufen wir lieber von privat. Diesen, jetzt bin ich auch gleich durch, aber Sie merken, ich bin da ziemlich auf Zinne zu dem Thema. Aber das muss ich, darf ich dann vielleicht auch sein. Das ist jetzt auch nichts, was jetzt im Moment, also wir haben ja auch an der Bodendrucksache mitgewirkt, so gut wir können. Also wir haben noch versucht, im Interesse unserer Mitgliedsunternehmen, aber auch mit deren Hilfe, die sprechen ja für sich selber, da viel zu bewegen. Und ich weiß, dass da viele Faktoren eingeflossen sind, die insgesamt positiv sind. Aber diese, das Erbbaurecht an sich ist als Marke ein bisschen in Verschiss geraten bei unseren Unternehmen. Deshalb wollen die das nicht. Außer die Saga, die muss ich jetzt mal ausnehmen. Die Saga ist es ja gewohnt, hat auch etwas andere Zwänge, aber auch eine andere wirtschaftliche Betrachtung. Und die Saga, das muss ich jetzt zur Ehrenrettung des Erbbaurechts in Hamburg sagen, kommt gut klar damit und signalisiert uns immer wieder, wir haben das Problem nicht ganz so wie ihr.
Genau, wir haben auch noch andere Investoren, die im Erbbaurecht bauen, fördern und wohnen, die BIMA, all die, die und auch unsere Baugemeinschaften bauen im Erbbaurecht. Es sind die alten Genossenschaften, die bei uns bislang nicht bauen. Sie haben ja jetzt schon viele Argumente gebracht, die aus der Sicht der Wohnungsunternehmen oder ihrer Mitglieder dagegen sprechen. Jetzt ist es aber so, wir haben Flächen für 14.000 Grundstücke oder Wohnungen, die wir bereitstellen, im Erbbaurecht überwiegend. Ja. Da muss es doch einen Kompromiss gehen zwischen städtischer Steuerung und unternehmerischer Freiheit im Erbbaurecht. Es kann ja nicht sein, dass sie sagen, nö, wir bauen nicht, weil Erbbaurecht. Also wir sind die großen Flächenentwickler, städtischen Flächenentwickler, haben den politischen Auftrag, so die Grundstücke bereitzustellen in dieser Form des Eigentums. Mhm. Also insofern müssten sie ja eigentlich auch eine Haltung dazu haben, dass sie trotzdem bauen.
Also meine Haltung entwickelt sich aus der Meinung meiner Mitgliedsunternehmen ausschließlich. Und da habe ich ja schon eben mal da klargelegt, wie die das so ungefähr sehen. Und sie dürfen nicht dem Trugschluss unterliegen, dass unsere Genossenschaften in Hamburg bauen müssen. Die sind gerade aus rechtlichen und gesetzlichen Zwängen extrem ja im Prinzip gezwungen, sich um ihre Bestände zu kümmern. Die haben in Hamburg 150.000 Wohnungen, die müssen energetisch ertüchtigt und saniert werden. Die haben also im Moment auch an anderer Stelle einen enormen Investitionsbedarf. Sie wollen bauen, weil sie die gesellschaftliche Verantwortung auch mittragen wollen. Und das wollen sie gerne, aber wenn die Angebote nicht ihren Vorstellungen entsprechen, dann machen die das, was der Staat gerade auch von ihnen verlangt, nämlich energetische Sanierung durchzuführen. Und Frau Pein, das gipfelte neulich in der Frage von Frau Pein, kann ich auf die Genossenschaften in Hamburg eigentlich noch im Neubau setzen? Ja, aber das ist die Antwort darauf. Ja. Und wenn der Köder nicht schmeckt und wir brauchen Köder, also wir sind nicht die verlängerte Werkbank der Stadt Hamburg und die kann irgendwie sagen, also die Genossenschaften, wir machen da jetzt, was wir wollen und dann müssen die Genossenschaften das machen. Nö, so wird das mit den Genossenschaften nicht laufen. Die sind willens, keine Grundstücke zu pachten.
Mhm. Das sind ja nicht so schöne Aussichten.
Nein, es sei denn, man verkauft. Und politische Beschlüsse kann man ändern. Das habe ich schon oft erlebt in meinem Leben, selbst in den letzten 10 Jahren.
Mm. Gut, also Wilhelmsburg, unsere Achse, da werden wir ausschließlich im Erbbaurecht vergeben. Das ist so, da werden Sie also dann nicht partizipieren.
Es sei denn, die Meinung ändert sich noch. Das kann ja auch passieren. Also das will ich jetzt gar nicht ausschließen. Wie gesagt, die Umstände, das wird alles bewertet werden. Aber derzeit glaube ich, dass es so ist, wie Sie gerade gesagt haben. Da werden die Genossenschaften dann sich nicht beteiligen, weil, wie gesagt, sie wollen kaufen und nicht pachten und glauben auch, das haben sie verdient.
Tja, okay, dann schreiben wir einfach mal unsere Grundstücke aus und hoffen, dass wir trotzdem gute Projekte realisieren, vielleicht dann auch irgendwann mit Ihren Mitgliedern. Ich denke, dass Hamburg als wachsende Stadt eigentlich jeden braucht, der hier Wohnraum schafft. Die Stadt hat gute Voraussetzungen geschaffen, um kostengünstig Wohnungen zu bauen. Wir alle arbeiten daran, dass wir hier einen Beitrag leisten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Genossenschaften, die ich ja sehr schätze als Bestandshalter und so, den wichtigen Beitrag hier im Wohnungsmarkt liefern, auch mal vielleicht eine Chance darin sehen. Warten wir es einfach mal ab. Also ich kann die politischen Rahmenbedingungen nicht ändern. Ich genau. setze sie nur um und hoffe, dass wir die Spielregeln, die wir als Projektgesellschaft ändern können, vielleicht auch mal im gemeinsamen Miteinander beleuchten, sodass Sie als VNW dann auch sagen, das sind gute Voraussetzungen, um neuen Wohnungsbau hier zu schaffen.
Wie wird's denn mit Oberbillwerder eigentlich? Ist das auch alles zum Verpachten?
Oder? Das wird ein Mischprojekt werden. Da werden wir Grundstücke verkaufen, aber auch im Erbbaurecht umsetzen. Beides werden wir da machen. Genauso im Neugraben-Fischbeck, da werden wir auch zwei Strategien fahren. Und trotzdem sind wir auch dazu angehalten worden, den Schwerpunkt auf das Erbbaurecht zu setzen. Aber da haben wir mehr Spielraum. Da werden wir auch Grundstücke verkaufen, um auch diesen besonderen suburbanen Lagen dann auch gerecht zu werden. Da gibt es zwei Möglichkeiten.
Dann nutzen wir Ihren Spielraum bestimmt.
Okay, dann haben wir das jetzt mal beleuchtet und ich habe jetzt auch die Haltung jetzt nochmal gehört, was so die Hindernisse und die Treiber sind. Es gibt ja noch mehr Themen und zwar werfen wir jetzt mal einen Blick auf Inhalte und wir beschäftigen uns bei der IBA ja auch um aktuelle Themen der Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe. Also da nochmal ein ganz aktuelles Beispiel in unserem Projektgebiet Fischbecker Räten. Hier werden Möglichkeiten geschaffen, Wohnen und Arbeiten ganz neu zu denken und auch miteinander zu denken und zu kombinieren. Zum Beispiel, es gibt da die sogenannte Sophie-Scholl-Straße, die wird so organisiert, dass unten Läden sind, oben sind die Wohnungen, hinter den Wohnungen und hinter den Läden sind die Hallen, in der handwerklich gearbeitet werden können. Und dieses Ganze ist angegliedert an das Neubauprojektgebiet mit potenziellen neuen Kunden. Wie ist die Erfahrung des VNW mit der Realisierung dieser Art von Nutzungsmischung? Haben Sie gute Beispiele?
Also ich finde das super. Ich glaube ja. Ich habe die ja nicht selber erstellt. Ich höre aber von meinen Mitgliedsunternehmen, dass es gute Beispiele gibt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn da irgendwie mehr Beinfreiheit geschaffen wird, dass wir in Hamburg insgesamt mehr Möglichkeiten bekommen, solche Kombinationen herbeizuführen. Ich selbst sitze in einem Geschäftsgebiet und wir haben hier mit unserem Verbandsgebäude auch so unsere Themen, auch mit dem Bezirk. Ich habe auch festgestellt, was es bedeutet, wenn man grundsätzlich nur Gewerbe, aber kein Wohnen zulässt und welcher ein Krampf daraus entstehen kann, wenn doch an irgendeiner Stelle gewohnt werden soll. Und ich habe auch Verständnis irgendwie gewonnen für die Haltung der Stadt, die ja insbesondere aus der Wirtschaftsbehörde motiviert sagt, ja, wir müssen aber auch sehen, dass wir Arbeitsplätze haben. Wenn wir überall wohnen zu lassen, haben wir nur noch Wohnen, aber keine Arbeitsplätze, dann brauchen wir auch kein Wohnen mehr. Also das kann ich irgendwie verstehen. Aber das sind schon harte Kämpfe und wenn man jetzt so tolle Projekte entwickelt, also wo man das beides kombiniert und zeigt, dass Wohnen und Gewerbe sich nicht ausschließen muss, sondern dass man das auch zusammendenken kann, ja, dann denke ich, mein Gott, das hätte man ja schon irgendwie immer mal machen müssen, aber toll, wenn es jetzt so kommt und ich freue mich über die Beispiele und ich glaube, da sind unsere Unternehmen auch dabei, die haben ja auch teilweise jetzt schon Beispiele, wie es funktionieren kann und sie werden ja oft auch gezwungen, letztendlich auch als Auflage Gewerbe zu realisieren und dann ist da auch ja Wohnen und Gewerbe kombiniert und ich habe gerade vom BVE in der Hafen City sowas gesehen, so oben wird gewohnt, unten ein kleines Gewerbe, ja, für wahrscheinliche Einzelunternehmer oder was weiß ich, vielleicht ein Architekturbüro oder eine Architektin, keine Ahnung, wer auch immer, aber finde ich super. Also von Konzept her toll, ich hoffe, das funktioniert, aber So kann doch die Zukunft sein.
Also Sie sagten, Ihre Unternehmen werden gezwungen, das so umzusetzen. Da höre ich jetzt.
Na, ich meine, meine Auflagen. Ja, also ich wollte, nee, das war das falsche Wort. Sagen wir, was kann man sagen? Es wird angeregt oder die Idee wird gesetzt. Also Sie wissen, wie ich es meine. Also ich glaube, sanfter Druck wird entwickelt, darüber doch mal nachzudenken. Dann machen die das und ich höre, dass das auch an vielen Stellen gut gelingt. Und ich glaube, das könnte man en gros auch weitermachen. Bisschen schwieriger ist es übrigens, wenn wir, Sie haben danach nicht gefragt, aber die Umwandlung von Gewerbe erlebe ich immer wieder, ist wohl schwieriger. Also Gewerberäume in Wohngebäude umzuschaffen, wo keine Küchen sind und keine Toiletten und wo man ganz anderen Standards gefolgt ist. Mhm. Das ist ja, darauf werde ich sehr oft angesprochen, auf diese Frage, kann man nicht unter leerstehende Gewerbeimmobilien wohnen? Und ich denke dann auch immer so ein bisschen naiv, ja, das muss doch irgendwie gehen, aber da ist meine Erfahrung schlechter. Auf jeden Fall kein Beitrag zum bezahlbaren Wohnen, sondern da kommen echt oft tolle Luxuswohnungen bei raus, aber die sind nicht mehr bezahlbar. Mhm. Und das ist dann mehr Liebhaberei. Das ist, glaube ich, flächendeckend schwieriger.
Okay, dann höre ich aber daraus, dass so Angebote, wie wir sie in den Fischbäckerräten ausschreiben werden, also wirklich diese neue Kombination Wohnen, Arbeiten, Verkaufen in einem Wohnquartier, dass das durchaus ein interessantes Produkt für Ihre Mitgliedsunternehmen wären. Schön.
Auf jeden Fall. Und weil das auch so ein bisschen New Work ist, oder?
Genau.
Also ich merke das ja bei mir selber, wie viel ich jetzt inzwischen mobil arbeite und dadurch auch, wie viel ich von zu Hause arbeiten kann. Das hat sich doch insgesamt sehr verändert. Insofern reagieren wir dann mit dem Wohnen darauf auch immer ein klein bisschen später, als der gesellschaftliche Trend einsetzt.
Mhm. Wir bleiben mal mit dem Blick in die Zukunft. Wir haben ja große Projektentwicklungsgebiete. Wilhelmsburg, Fischbäckerräten hatte ich schon genannt. Wir haben ja aber ja auch Oberbillwerder, unseren neuen Stadtteil in Bergedorf, und hier wird auch ein Stück Zukunft gebaut, ein neues Quartier. Wir bauen ja einen komplett neuen Stadtteil, der vielen Menschen in den kommenden Jahrzehnten auch ein neues Zuhause bietet. Wenn Sie jetzt persönlich das perfekte Wohnungsbauprojekt, sagen wir mal für beispielsweise 30 Wohneinheiten auf einem Grundstück in Oberbillwerder planen würden, wie würde es aussehen und was würde das Projekt auszeichnen? Wir haben freie Wahl.
Oh, bei 30 Wohneinheiten. Also dann glaube ich, bleibe ich gedanklich bei der guten Mischung. Also dass wir, wie in Hamburg, möglichst überall intakte Quartiere entwickeln, dass wir Menschen unterschiedlicher Einkommensmöglichkeiten, aber auch vielleicht unterschiedlicher, also jung, alt, deutsch, nicht deutsch, krank, gesund, dass wir denen die Möglichkeit geben, gemeinsam zu wohnen. Und deshalb finde ich diesen Drittelmix irgendwie immer noch gut. Also wenn wir da Eigentumswohnungen anbieten können, wir können frei finanzierte Mietwohnungen und wir können auch geförderten Wohnungsbau damit reinmischen, dann glaube ich, entstehen immer wieder intakte Wohnverhältnisse, um die wir uns dann gesellschaftlich auch nicht ständig kümmern müssen, sondern die aus sich heraus gute Wohnverhältnisse bieten.
Und Sie kennen uns als städtisches Unternehmen. Welche Impulse wünschen Sie sich von der IBA Hamburg, um innovative Konzepte aus der Planung in die breite Anwendung zu bringen? Können wir irgendwas gemeinsam entwickeln, damit Ihre Mitgliedsunternehmen sich auf unsere Grundstücke stürzen und bauen?
Sie haben ja eins eben schon gesagt. Also eine Ihrer Aufgabe sehe ich ja darin, so gesellschaftliche Trends, die jetzt nicht nur irgendwie temporär und kurzfristig wirken, sondern von dem man erkennt, dass sie langfristig zu Veränderungen beim Wohnen führen, dass man die in der Stadtentwicklung auch widerspiegelt. Und Sie haben ja gerade gesagt, also Arbeiten und Wohnen, wie reagieren wir da auf neue Entwicklungen, die uns aber dauerhaft bleiben? Ja, und dann reagieren sie ja auch darauf. Und auch wenn nicht jeder Bauherr das auf Anhieb vielleicht 1:1 zu 100% versteht, ist es dann ja am Ende auch, ja, irgendwie ihre Profession, das durchzusetzen, vielleicht jetzt nicht mit Gewalt, aber einfach mit der Erkenntnis der Stadtentwicklung, dass man sagt, ja, aber für unsere Stadt ist es gut. Und ich glaube, die Bauherren, die ich vertrete, und ich kenne ja diese Diskussion, die fangen manchmal ein bisschen schwierig an, aber am Ende bin ich zu oft bei Projekten, wo trotz des schwierigen Beginns eine hohe Zufriedenheit herrscht, bei allen Beteiligten. Ja, das sind doch die besten Projekte.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Aussicht. Also unsere Absicht ist ja auch immer, qualitativ hochwertige Quartiersentwicklung sicherzustellen. Und am Ende ist es immer eine Win-Win-Situation für alle. Wie ist es genau, wie Sie sagen, der Start ist manchmal etwas holprig, aber am Ende freuen sich dann auch alle, wenn ein gutes Produkt dabei rauskommt. Und ein Quartier besteht aus vielen Bausteinen, die ineinander greifen, die gut miteinander funktionieren müssen. Auch von der Infrastruktur, die rechtzeitig bereitgestellt werden müssen, all das macht ein gutes Quartier aus. Und dafür brauchen wir eben auch Investoren, die diese Sichtweise auf Quartiersentwicklung teilen und mit uns den Weg gemeinsam gehen.
Also ich verstehe ja Ihr ganzes Werben und ich werde das auch alles eins zu eins so widerspiegeln. Da dürfen Sie sicher sein.
Das ist gut, dafür dient ja auch dieser Podcast mit Ihnen, nochmal hervorzuheben, was wir alles machen, was wir können und dass wir eben auch gerne mit Ihnen gemeinsam zusammenarbeiten wollen. Aber wir sind jetzt schon auch am Ende unseres Podcasts und wir haben gerade mal schon den Blick in die Zukunft geworfen. Wenn wir weiter noch in die Zukunft schauen, wie sieht denn aus Ihrer Sicht der ideale Wohnungsmarkt in Hamburg in 5 Jahren oder auch in 10 Jahren aus? Und welche Rolle spielt der VNW und seine Mitglieder dabei?
Also ideal für mich wäre, dass weniger Menschen mit geringem Einkommen auf mich zukommen und sagen, ich finde keine Wohnung oder keine bezahlbare Wohnung und dass dieser Zustand sich verbessert, weil das erreicht mich natürlich auch immer wieder. Und das ist ja nur Ausdruck des engen Wohnungsmarktes in Hamburg. Und dass wir da durch all die Maßnahmen, die wir schon besprochen haben, aber vor allem ist es dann der Neubau, dazu beitragen, dass sich das noch zumindest nicht noch mehr verschlechtert. Ich bin da schon ein bisschen zurückhaltend. Wir haben ja jetzt in den letzten, was ist das, seit 2011, 14 Jahren ist ja schon viel geschehen und ich glaube auch immer aufs richtige Pferd gesetzt worden, nämlich mehr Neubau und der steigenden Nachfrage auch ein steigendes Angebot entgegenzusetzen. Das finde ich ist der richtige Weg. Wenn wir den fortsetzen, dann glaube ich, dass wir in 5 Jahren zumindest nicht die Situation wie in Paris, London oder Amsterdam haben, sondern dass es bezahlbar bleibt. Und es ist ja in Hamburg an vielen Stellen relativ gut bezahlbar, auch wenn das bestritten wird. Ich muss auch noch mal den Fokus dann sagen, in 5 Jahren hoffe ich auch, dass wir mit energetischer Sanierung und so weiter sind, dass wir wieder stärker den Fokus dann auch auf den Neubau richten können, weil im Moment aufgrund der Dekarbonisierung und dem Klimawandel und den Klimaschutzmaßnahmen und der dekarbonisierten Gebäudebestände bis 2045 oder gar 2040, das ist eben auch sehr ambitioniert und das frisst wahnsinnig viel Energie bei den Wohnungsunternehmen, die ich vertrete. Und die können den Euro ja auch nur einmal ausgeben. Und das drückt uns gerade sehr. Deshalb versuche ich auch die politisch Verantwortlichen, die ja sehr in so einem Neubau-Benchmark stecken, also wie viele Wohnungen sind gebaut worden, wie viele sind fertiggestellt worden, also die erwecken auf mich ja den Eindruck, dass sie ausschließlich daran gemessen werden. Die Hamburgerinnen und Hamburger messen ihre guten Wohnverhältnisse nicht alleine am Neubau, sondern auch daran, was mit ihrer eigenen Wohnung ist. Und wie die sich entwickelt und ob die saniert wurde oder nicht und wenn ja, zu welchen Konditionen und was das mit ihrer Miete macht. Deshalb wünsche ich mir auch für vielleicht in 5 Jahren, dass wir darüber auch ein bisschen mehr reden und sagen, ja, wir haben auch 960.000 Wohngebäude in Hamburg, aber wir brauchen mehr.
Okay, also Sie sind trotz aller Hürden, die Sie da gerade aufgezeigt haben, noch motiviert, weiter für ein bezahlbares Hamburg zu kämpfen.
Ja, aber nur mit guten Partnern und so wie der IBA und anderen. Sonst wird das sowieso nichts. Also wir müssen, das geht jetzt aber ernsthaft, nur gemeinsam. Und ich freue mich einfach drüber, jetzt, dass Hamburg wirklich so kompetente und kooperationsbereite Entwicklungsgesellschaften hat. Und so professionell vor allem. Also das ist jetzt, glaube ich, schon ein Unterschied. Ich kann das ja auch ein bisschen beurteilen, weil ich gelegentlich auch mal aus anderen Regionen in Deutschland was höre und finde, nicht ohne Grund ist Hamburg in der Wohnungspolitik, und das zeigt der Hamburg-Standard, aber auch andere Entwicklungen, maßgeblich.
Ja, vielen Dank, Herr Breitner. Das war ein sehr schönes Schlusswort und vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gerne. Herzlichen Dank für die Einladung und immer wieder gern.
Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden recht herzlich fürs Einschalten. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neu Bauen erscheint alle 4 Wochen. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns gerne auf Social Media oder werfen einen Blick auf unsere Internetseite www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.